Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Lexi und Jule, alias Lex und Jules, über ihr eigenes nachhaltiges Modelabel, wie man Mode nachhaltig produzieren kann und Sozialaspekte rund um die Modeproduktion und Kleidung. Wir sprechen auch über die spannenden Themen Degendering Fashion und wie man Kleidung und Mode inklusiv gestalten kann für verschiedenste Körperformen und eben Geschlechter. Lex und Jules erzählen außerdem über ihre Herausforderungen als kleines Modelabel. Und das ist jetzt der dritte Teil und letzte Teil der nachhaltigen Modereihe im Vorstellungskraft-Podcast. Die Folge 1 mit Astrid und Folge 2 mit Lucia könnt ihr nach wie vor anhören und genießen. Genau. Und jetzt geht's auch schon los mit der Folge mit Lex und Jules. Viel Spaß.
Ja, hallo Lex und Jules.
Hallo. Hi.
Schön, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt, mit mir zu plaudern. Ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch beide mal vorstellt.
Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen?
Ich fange an, ja. Ich bin Jule, die Jules bei Lex & Jules. Ich bin 28 Jahre alt, Modedesignerin. Und ja, 2020 haben wir unser eigenes nachhaltiges Modelabel gegründet. Und genau, dann gebe ich direkt ab an Lexi.
Genau, ich bin der zweite Part von Lex & Jules. Ich bin Lexi. Genauso wie Jule habe ich Modedesign in Hannover studiert. Wir haben uns im Bachelor damals kennengelernt. Ich bin 26 Jahre alt. Genau. Und mache mit Jule zusammen hier seit 3 Jahren Modelabel. Genau.
Cool. Ja, danke euch. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat, mit euch zu sprechen, weil ich ja gerade so einen Modeschwerpunkt habe im Podcast. Und mir so verschiedenste Blickwinkel anschaut, die sich aber schon alle eher so in Richtung nachhaltiger Fokus bewegen. Und ich finde es richtig cool, mit euch zu sprechen, weil ihr eben ein Label habt und sozusagen wirklich in dieser Produktion von Kleidung drinnen seid. Wieso habt ihr dieses Label gegründet und wie ist es dazu gekommen? Also 2020, habt ihr gesagt, ist es entstanden? Genau, vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen, was so die Anfänge waren.
Genau, also wir haben Ende 2020 haben wir unser Label gegründet. Wir haben davor gemeinsam als Team den Master an der Hochschule Hannover absolviert und wir haben uns zu dem Master auch schon mit unserem Konzept beworben. Also im Bachelor haben wir festgestellt, dass wir sehr gut gemeinsam arbeiten können, die gleiche Ästhetik haben und auch die gleichen Werte vertreten, was bei uns halt ein essentieller Teil von unserem Konzept auch ist. Und es war eigentlich so ein unabgesprochenes Ding, dass Jule und ich gemeinsam was machen und genau, wie das dann alles so zustande gekommen ist, das haben wir dann im Master noch genauer ausgearbeitet. So ist das alles passiert und hat angefangen.
Cool. Ihr habt schon gesagt, so Werte sind euch ganz wichtig. Welche Werte sind das und warum ist das dieser Wertefokus wichtig für euch in der Modeproduktion?
Also im Studium haben wir halt schon gemerkt, dass unsere Hochschule sehr darauf achtet, nachhaltig zu arbeiten. Und sehr viel Wert darauf gelegt, Zero-Waste-Schnitte beispielsweise zu machen, um so wenig wie möglich Abfälle zu produzieren. Und das haben wir dann so ein bisschen mitgenommen und haben dann auch überlegt, also uns war eigentlich klar, dass wir nicht einfach ein neues Label machen wollen, ohne irgendwie Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, mit unseren Lieblingsfarben Schwarz und Weiß, was halt aus unserem Konzept entstanden ist, ein Label zu gründen und unsere Werte daraus irgendwie entwickelt, dass wir zum Beispiel alles nur aus Naturmaterialien machen, auch sehr viel Wert auf unsere Zertifizierungen legen. Das heißt, dass unsere Biobaumwollstoffe auch Maggot zertifiziert sind oder IVN Best. Das sind so die höchsten Siegel. Genau, und natürlich, dass wir bei jedem Schritt in der Produktion, also was wir natürlich selber machen, aber bei jedem Schritt des Kleidungsstücks wissen, woher es kommt, angefangen bei den Materialien natürlich, dann auch die Labels, das Papier, die Verpackung. Genau, das sind so unsere wichtigsten Werte, würde ich behaupten.
Genau, also wie Jule halt auch schon gesagt hat, wir versuchen halt in jedem Schritt unserer gesamten Kette alles so transparent und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und wir wollten halt einfach auch zeigen, dass es möglich ist, ein komplett nachhaltiges Label durchzuführen und zu gründen. Also es gibt halt gerade im Modebereich extrem viel Greenwashing, Konzepte, die nach außen hin vielleicht irgendwie sehr nachhaltig wirken, die es dann am Ende aber gar nicht sind. Und wir haben halt von Anfang an uns selbst einfach auch in der Verantwortung gesehen, nicht dazu zu gehören, den Kunden am Ende halt, ja, ich versuche gerade ein netteres Wort für verarschen, ja, den Kunden halt irgendwie nicht so hinters Licht zu führen, sondern halt einfach zeigen, dass die Mode nachhaltig sein kann.
Cool.
Und auch nicht direkt nach nachhaltiger Kleidung aussehen, weil wir immer auf der Suche waren nach neuen Kleidungsstücken für uns selber und halt wirklich immer für uns halt einfach so ökologisch, würde ich mal sagen, aussieht. Also die Optik hat da auch sehr viel mit reingespielt.
Ja, spannend. Ihr habt es jetzt schon angesprochen, die Modeindustrie hat ganz viel Greenwashing. Nehme an, dass ihr seit 2020 wahrscheinlich auch noch mehr eingetaucht seid mit Stoffversuchen und welche Produktionshallen und Produktionsstätten sind irgendwie möglich. Was beobachtet ihr da oder worauf basiert ihr diese Aussage, dass die Modeindustrie ganz viel Greenwashing hat?
Ja, genau. Also Jule und ich sind uns da sehr einig, deswegen spreche ich mal für uns beide. Wir finden, es ist halt ein riesiges Problem, dass vor allem die größeren Unternehmen das Wort Nachhaltigkeit dafür benutzen, um daraus ein Marketingkonzept zu machen. Also sehr viele Unternehmen sehen Nachhaltigkeit einfach als Trend an, der einfach gerade gut funktioniert und wo man auf den Zug noch mit draufspringen könnte. Wir sind aber sehr stark der Meinung, dass das halt ein ganz falscher Ansatz ist und auch sehr, sehr schwierig, weil Nachhaltigkeit halt einfach kein Trend ist, sondern ein Grundwert, der in einem Konzept mit verankert werden sollte. Und natürlich gibt es nicht die eine Art und Weise, wie man Nachhaltigkeit integrieren kann. Da spielen halt super viele Faktoren irgendwie mit rein. Aber es sollte auf jeden Fall nicht so gesehen werden, dass man es nur als Marketing-Tool nimmt. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, was sehr viele gerade ausnutzen.
Voll, also so quasi, es verkauft sich gut, es schaut irgendwie gut aus, wenn dann grün
Genau.
draufsteht oder nachhaltig, ja, voll.
Und das ist halt auch, also Jule hat ja vorhin auch von Siegeln gesprochen und du sagtest ja auch gerade, wenn es irgendwie grün aussieht, also es ist halt auch sehr intransparent für den Endverbraucher, die Endverbraucherin. Man hat da überhaupt gar keinen Überblick. Also gerade bei den Riesenunternehmen in der Fast-Fashion-Industrie kann vielleicht draufstehen Conscious Collection oder irgendwie so in die Richtung, dass man denkt, es ist nachhaltig, aber am Ende weiß man überhaupt nicht, wo die Sachen herkommen und es ist halt nicht ansatzweise nachhaltig.
Zumal halt die Materialien natürlich auch super nachhaltig sein können. Und da kann halt auch draufstehen Biobaumwolle und recyceltes Polyester oder ähnliches. Aber die Produktion steckt halt auch noch dahinter, die dann in dem Fall wahrscheinlich komplett unnachhaltig ist. Und einfach noch keine Aufklärung darüber herrscht, was überhaupt so eine Kreislauffähigkeit auch ist. Also, dass man es vielleicht auch kompostieren kann, beziehungsweise recyceln kann und wenn da halt einfach ein Mixfaser ist, ist das ja natürlich nicht mehr möglich.
Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt, was Jule auch gerade schon angeschnitten hat, Nachhaltigkeit sind halt auch soziale Aspekte. Also nachhaltig bedeutet nicht nur ein gutes Material oder am Ende ein gutes Produkt, sondern auch, wie nachhaltig mit den Menschen in der Produktionskette umgegangen wird. Also da spielen Arbeitsbedingungen mit rein, da spielt eine faire Bezahlung von vorne bis hinten mit rein. Also die gesamte Lieferkette muss einfach von vorne bis hinten nachhaltig sein.
Wie stellst du das bei euch sicher? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil ja so viele Personen involviert sind. Oder seid ihr da dran? Oder in welchem Fortschritt sozusagen habt ihr da schon gemacht?
Also bezüglich der Produktion sind wir halt sicher, weil wir alles selber produzieren bei uns im Atelier. Da haben wir also volle Hand. Und bezüglich des Materials haben wir halt unsere bestimmten Lieferanten, wo wir halt wissen, dass die beispielsweise auch selber direkt zertifiziert sind. Unternehmen können sich auch zertifizieren lassen. Dann fragen wir tatsächlich bei jedem Material vorher an, woher der kommt, woher die Faser stammt, wo es gewebt wurde, wo es gefärbt wird und veredelt wird. Und genau, da haben wir so eine kleine Liste, wo alles draufsteht, welches Material woher kommt, welchen Weg der gegangen ist. Und ja, und dann sowas wie Garn, also unser Nähgarn zum Beispiel, da haben wir auch ewig lang gesucht, um einen aus Biobaumwolle zu erhalten. Haben ihn dann zum Glück gefunden, weil wir da auch nicht auf irgendwie recycelte Garne
umschwenken wollten. Wir wollten halt wirklich nur natürliche Materialien verwenden. Ja, das ist so
Cool.
unser Weg gewesen.
Voll spannend. Ihr habt es immer wieder erwähnt, auch ihr, also so quasi, ich verstehe das so, ihr schneidet die Sachen wirklich vor Ort. Und Jule, du hast vorher auch von Zero Waste gesprochen. Da können Sie da nochmal drauf eingehen, was das bedeutet und eben auch in der Produktion bedeutet, was so Abfall betrifft, der anfällt und so weiter?
Genau, also wir machen hier wirklich alles vor Ort. Also wir schneiden unsere Teile natürlich auch zu, bevor wir sie nähen. Unsere Schnitte sind schon so konzipiert, dass wir wirklich so wenig wie möglich Abfallreste haben. Zero-Waste-Schnitte haben wir jetzt nicht zu 100%. Also das würde halt bedeuten, dass wir wirklich ein Teil zuschneiden, ohne ein Fetzen Stoff dabei übrig zu lassen. Wir haben uns dann aber überlegt, was wir aus den Stoffresten machen. In unserem Fall sind es dann halt beispielsweise unsere Taschen Bonnie. Das ist so ein Beutel, wo wir dann alle Stoffreste zusammennähen und daraus quasi einen neuen Stoff zusammenstellen. Oder Scrunchies, das ist ja so die beliebteste Version. Und jetzt haben wir auch noch für unsere neue Kollektion quasi uns Haarbänder überlegt, weil das halt einfach schnell geht. Man kann schnell die Sachen zusammennähen und es ist die einfachste Lösung einfach für uns.
Cool. Was mir bei euch auch aufgefallen ist auf der Website, und das ist vielleicht auch ein Teil von sozialer Nachhaltigkeit, ist, dass ihr keine gegenderte Kleidung habt. Also es steht, glaube ich, bei den meisten Sachen irgendwie Unisex dabei. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Also vorweg müssen wir einmal sagen, wir haben in der Kollektion gerade auch Teile, die vielleicht in der Gesellschaft erstmal als weiblich konnotiert se gesehen werden. Also Kleider und Röcke zum Beispiel haben wir auch, aber wir sind sehr stark dafür, dass Kleidung halt generell nicht gegendert werden sollte. Also wir sind halt sehr dafür, dass einfach jeder das trägt, was für ihn irgendwie passend erscheint und worin man sich wohlfühlt. Genau, und bei einigen Teilen haben wir halt Unisex mit dran geschrieben, die halt einfach auch generell ja sehr gut für Männer und Frauen passen. Also T-Shirts, Sweatshirts, Longsleeves, so in die Richtung. Vielleicht ist da auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir ein eigenes Größensystem entwickelt haben, weil das ist ja zum Beispiel auch bei dem Gendern irgendwie ein Ding, dass halt die Größen für Frauen anders sind als die Größen für Männer. Und bei unserem Größensystem funktioniert es einfach so, dass man sich quasi den Kleiderschrank teilen kann. Unsere Größen sind immer so konzipiert, dass mehrere Größen in einem Teil vereint sind und unsere Schnitte sind so entworfen, dass sie generell oversized sitzen. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele unterschiedliche Körpertypen, ganz viele unterschiedliche Menschen in Körperformen hier auf jeden Fall fündig werden. Genau, also wir wollen einfach so ein bisschen weg von diesem kommerziellen Größengedanken und diesem kommerziellen Gedanken, dass das halt nur für Frauen und das nur für Männer ist. So funktioniert die Welt halt nicht.
Voll. Ja, da gibt es ja auch diese Bewegung Degendering Fashion, also wo zum Beispiel Alok recht aktiv ist und ich finde das so cool, weil ich mir halt auch oft denke, okay, warum kann ich jetzt nur Sachen so quasi anziehen, die für Frauen gemacht sind und oft passen mir zum Beispiel Hosen nicht in der Variante und in der Männervariante vielleicht schon oder umgekehrt und voll. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke, dass man sich einfach das teilt oder dass es halt, dass einfach alle Geschlechter sozusagen alles anziehen können und eben auch auf Körper und unterschiedliche Körper einfach geachtet wird. Weil ja auch
Absolut.
in der Fast Fashion ja ganz viel so Größen, also ich habe das Gefühl, manchmal sind die fast diskriminierend. Also wenn man dann irgendwie als eigentlich normal schlanke oder halt, ja, unter Anführungszeichen jetzt normale Person eigentlich nicht mehr in eine 40er Hose reinpasst, das ist irgendwie sehr skurril, ja. Voll.
Das ist ja auch für viele Frauen oder auch einfach frustrierend, wenn dann in eine Größe 38 beispielsweise genauso groß ist wie eine 40. Man vergleicht es natürlich nicht, aber die Zahl steht nat also die Zahl steht halt auf dem Schild und man vertraut irgendwie der Zahl, die da steht.
Und das war halt bei uns auch so ein Ding, als wir das Größensystem entwickelt haben. Also bei uns in der Kleidung wird man halt keine Größenzahlen finden. Also bei uns steht das Wort Size durchgestrichen. Einfach weil wir finden, dass man sich als Mensch nicht in eine Zahl einordnen sollte. Und das ist genauso, wie du auch gesagt hast, teilweise sehr, sehr diskriminierend. Also man muss dazu auch sagen, das ist auch so ein Aspekt von der Fast Fashion. Das wird halt teilweise extra von den Unternehmen gemacht. Also die haben sich eine gewisse Kundschaft überlegt, die sie haben möchten, die sie bedienen möchten. Und daran passen sie tatsächlich die Größen an. Also, dass sie dann am Ende eine Kundschaft haben, die eine ähnliche Körperform hat, meistens sehr schlank gehalten, meistens das, was in der Gesellschaft als, ich nenne es jetzt mal, schön in Anführungsstrichen gesehen wird. Und das ist halt auch enorm schwierig und einfach auch absolut nicht mehr zeitgemäß. Also, das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen diskriminierend und das war für uns einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir da nicht mit auf den Zug draufspringen.
Wie reagieren eure KundInnen so auf euch? Also fällt ihnen das auf oder stellen die vielleicht auch Dinge in Frage oder was sind so Rückmeldungen, die ihr bekommt?
Also bezüglich des Größensystems fällt es auf jeden Fall auf, weil auch wenn wir auf verschiedenen Messen waren, wo wir unseren Laden beispielsweise noch nicht hatten, war natürlich erstmal die Frage, ist das One Size? wo wir dann erstmal erklären mussten, dass wir halt dieses Größensystem haben, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, alles zu erklären. Manche sind da ein bisschen ratlos am Anfang, aber verstehen das dann eigentlich sehr schnell, was das Prinzip hinter unseren Größen ist. Und ich glaube, manche müssen sich erstmal rantasten, auch etwas Oversize zu tragen, beziehungsweise, dass man auch verschiedene Größen tragen kann. Also, dass man nicht jetzt zwingt, ich bin vielleicht super schlank und klein und brauche jetzt unbedingt die Einsergröße, sondern nee, man kann halt auch die größte Größe nehmen. Und das ist halt so unser Ziel, dass, also wir beide haben tatsächlich von fast jedem Teil alle Größen im Schrank, weil wir unterschiedliche Fits haben möchten. Vielleicht auch mal ein T-Shirt als Kleid tragen oder ein bisschen kürzer tragen zu einer Jeans. Alles ist möglich. Und genau, also bisher wurde das sehr gut angenommen. Sehr skeptisch von manchen vielleicht auch. Ich glaube, da muss man sie aber ranführen. Langsam und sicher.
Ja, es ist, wie Jule gerade gesagt hat, also manchmal herrscht ein bisschen Erklärungsbedarf, aber wir wollen halt einfach das erreichen, dass Menschen die Sachen anprobieren in erster Linie und dann gucken, wie es ihnen gefällt und nicht halt vorher aussuchen oder vorher sich die Gedanken machen, das passt mir eh nicht oder das passt generell nicht so zu dem, was ich sonst immer getragen habe, zu den kommerziellen Größen. Kleidung ist halt einfach auch ein Gefühl und da muss es vielleicht wieder hinkommen, dass man etwas anprobieren kann, wo man vorher vielleicht die Größe auch gar nicht weiß und einfach guckt, ob es einem gefällt oder nicht.
Auch nach seinem eigenen Empfinden geht, nach seinem eigenen Auge.
Genau.
Das finde ich eine total schöne Aussage, so Kleidung ist ein Gefühl, weil ich glaube, dass das eben schon ein Thema ist, das wahrscheinlich vor allem weiblich gelesene Personen und Flinterpersonen irgendwie haben, dass viel Kleidung einfach, ja, maskulin hat eben, okay, da bin ich zu dick dafür, unter Anführungszeichen, oder warum passt mir das nicht und schon auch so das auf Selbstbewusstsein schlägt. Und umgekehrt kenne ich auch einige Männer und männlich gelesene Personen, die eigentlich gern voll viel mehr tragen wollen und aber das dann nicht finden in ihrer Größe oder keine Ahnung, das Glitzertop gerne hätten oder so. Und dass das alles möglich sein kann, das finde ich total schön, so den Ansatz.
Absolut, so sollte es halt auch einfach sein. Deswegen auch nochmal zurück zu diesem Thema, dass wir halt einfach der Meinung sind, dass männlich gelesene Personen, weiblich gelesene Personen einfach alles tragen können, was hier bei uns halt ja im Laden hängt und von uns entworfen wird. Also wir machen uns da vorher nicht irgendwie Gedanken drüber, dass es jetzt speziell für Frauen ist oder für Männer ist. Und wie du auch schon meintest, Kleidung ist ein Gefühl. Das wird immer wieder so breit getreten, aber wir sind halt auch der Meinung, das, was du trägst, das macht dich halt entweder selbstbewusst oder irgendwie locker in deiner Art und Weise. Also man kann sich halt einfach mit Kleidung ausdrücken und das ist super schön und das sollte einfach kein negativ behaftetes Thema sein auf allen Ebenen, was Größen angeht, was die Herstellung und die Herkunft angeht von Kleidung. Also das ist ja zum Beispiel auch ein Gefühl. Wenn du ganz genau weißt, wo das Kleidungsstück jetzt gerade herkommt, dass da überhaupt nichts Negatives in der Produktionskette irgendwie passiert ist, fühlt sich das halt einfach auch mega gut an.
Und befreiend.
Ja, genau.
Und entlastend.
Ja, spannend, was man mit Kleidung alles an Gefühlen auslösen kann. Finde ich total cool.
Ja.
Ich würde gerne nochmal Richtungswechsel machen. Ich möchte euch nämlich gerne auch noch fragen, wie es euch so mit den strukturellen und politischen Rahmenbedingungen geht und wo ihr da vielleicht auch an eure Grenzen stoßt, wo es euch leicht gemacht wird, nachhaltig zu sein und zu produzieren oder wo es irgendwie Einschränkungen gibt, wo sozusagen sich im größeren System was verändern muss, damit mehr sozusagen mehr Kleidungsproduktion auch in die Richtung möglich ist. Das war jetzt eine sehr große Frage, tut mir leid.
Ja, ich würde da einfach mal versuchen einzutauchen. Also, wie formuliert man das am besten? Es ist generell eine Herausforderung, ein komplett nachhaltiges Label zu gründen. Wir sind schon oft an Punkte gekommen, wo wir uns vorstellen konnten, dass man da jetzt auch den einfacheren Weg geht, sage ich mal. Also sei es bei Beschaffungen generell, also alleine die Stoffe zu finden, die Materialien, das Garn, nachhaltige Labels, nachhaltige Visitenkarten und so weiter und so fort. Wir versuchen ja wirklich von vorne bis hinten alles so fair wie möglich zu gestalten. Das fordert einfach sehr viel Zeit und Energie. Am Ende kostet es auch einfach mehr als kommerzielle Materialien beispielsweise. Also das ist halt einfach ein generelles Ding, dass man mehr investieren muss, was halt einfach auf einer größeren Ebene so passiert. Und generell ist auch eine Herausforderung als kleines Label überhaupt sich am Markt zu behaupten und zu wachsen, überhaupt beständig zu bleiben. Und das ist halt auch ein Ding, was zu diesem großen System mit dazugehört. Also die riesigen Unternehmen, gut, das ist jetzt aber auch einfach ein sehr, sehr großes Thema. Also wenn man sich jetzt anfängt, darüber irgendwie Gedanken zu machen, ja, ist und bleibt das einfach schwierig. Aber als kleines, frauengeführtes Label ist es halt einfach eine Herausforderung, auf dem Markt überhaupt Fuß zu fassen.
Welche Unterstützungen würdet ihr euch wünschen oder was wäre eine Erleichterung für euch, damit das irgendwie besser klappt?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil also über diesen ganzen Weg, den wir bisher gegangen sind, haben wir auch schon tolle Unterstützung bekommen. Das muss man halt auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett im Regen stehen gelassen wurden. So. Also wir haben uns bei diversen Förderungen zum Beispiel beworben. Ganz am Anfang hatten wir eine Atelierförderung von der Stadt Hannover. Also es gibt Möglichkeiten. Ja, also die Frage, was man da ändern könnte, ist einfach sehr, sehr schwierig, weil es die Möglichkeiten gibt. Es ist aber einfach eine Herausforderung, die sehr viel Energie kostet, die einem halt einfach keiner abnehmen kann. Und ja, ich hab da nicht so eine konkrete Antwort drauf, tatsächlich.
Das ist, glaube ich, einfach auch so frei zugängliche Informationen.
Ja.
Würde ich einfach mal behaupten, weil wir haben wirklich viel Zeit darauf, verschwendet würde ich jetzt nicht sagen, aber damit verbracht, uns alles zusammenzusuchen, also wirklich von Gründungsproblemen bis hin zu unserem Materialium, wie Lexi schon meinte, dass wir uns alles selber erarbeiten mussten, recherchieren mussten. Man kann das nicht einfach googeln. Man muss halt wirklich entweder Leute kennen, die schon ein Label haben und bestimmte Lieferanten. Man muss auf Messen gehen, man muss sich wirklich alles zusammensuchen, dann noch recherchieren, ob das überhaupt für uns in Frage kommt. Dann abwägen mit Preisen, Kosten. Also ja. Also Informationen einfach.
Absolut.
Die uns nicht sehr viel Geld kostet. Weil das war am Anfang natürlich auch ein Riesenproblem, weil wir nur aus unseren eigenen Mitteln uns finanziert haben.
Ja. Und das ist halt auch einfach ein Ding. Also man muss das ganz klar so sagen, wie es ist. Das Geld spielt halt einfach in einer Kapitalismusgesellschaft eine große Rolle. Also ja, wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, sind Materialien einfach in der nachhaltigen Branche sehr viel teurer. Da wüsste ich jetzt aber auch zum Beispiel keine Lösung dafür, weil das einfach ein Marktangebot ist, was man annehmen muss. Auch so ein Ding, wir haben halt nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. Im kommerziellen Bereich gibt es halt diverse Stoffe, da gibt es diverse Garnanbieter. Da ist es einfach nicht schwer. Und ich finde, Nachhaltigkeit sollte halt einfach nicht der schwerere Weg sein. Es müsste sich umkehren. Also es müsste halt einfach von Grund auf alles nachhaltig sein oder man entscheidet sich halt für eine andere Variante. Also es sollte halt einfach nicht mehr so eine Ausnahme sein oder auch nicht mehr so eine Besonderheit, dass man halt alles nachhaltig irgendwie produzieren möchte oder nachhaltig machen möchte bei einem Label.
Absolut. Ja, spannend. Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit noch immer nicht der leichteste Weg ist. Das ist in fast allen Branchen so.
Ja.
Da ist, glaube ich, auch vor allem die Politik gefordert, Lösungen zu finden. Aber ich finde es trotzdem auch immer spannend, von UnternehmerInnen oder eben auch Privatpersonen zu hören, was da an Ideen kommt, weil ich einfach da glaube, dass man aus der Praxis auch manchmal auf Lösungen kommt, die vielleicht in der Politik gar nicht wahrgenommen werden.
Total.
Ja. Ja, cool. Ich würde euch gerne noch die obligatorische Frage des Podcasts stellen, nämlich wie stellt ihr euch eine lebenswerte und gerechte Welt für alle vor? Welche Elemente sind da drinnen?
Muss kurz drüber nachdenken.
Okay. Dann fange ich mal an. Also ich würde da anknüpfen, was ich eben gerade auch schon gesagt habe. Ich in meiner perfekten Welt wäre das Angebot von Nachhaltigkeit halt einfach umgekehrt, wie es jetzt gerade ist. Also, dass es eben gerade keine Ausnahme mehr ist, dass die Fast-Fashion-Industrie nicht immer weiter wächst, sondern kleiner wird, dass kleinere Labels mehr Chancen haben, dass ja nachhaltige Mode einfach eine Selbstverständlichkeit wird und keine Ausnahme beziehungsweise kein Luxusgut, was man sich vielleicht auch einfach nicht leisten kann. Also das ist zum Beispiel halt auch so ein Ding. Unsere Sachen sind jetzt auch nicht gerade preiswert, das wissen wir, aber das müsste halt einfach in der Gesellschaft ankommen. Dafür müsste ein Verständnis da sein, dass das normal ist. Dass es nicht normal ist, ein T-Shirt für 3 € zu kaufen, sondern dass Produkte ihren Wert haben müssen. Dann müsste in meiner Welt, jetzt nur auf die Modebranche gesehen, jeder Mensch fair bezahlt werden. Also ich finde es absurd, dass Menschen leiden, teilweise sogar sterben für Mode, die wir am Ende tragen. Und ich sage wir, weil es einfach die komplette Gesellschaft ist. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Und da muss einfach noch ganz viel passieren. Und ich, ja, in meiner rosaroten Welt wäre es einfach so, dass, wie gesagt, kleine Labels sich behaupten und ja, die Fast-Fashion-Industrie einfach irgendwann entweder gar nicht mehr existiert oder sehr viel kleiner wird.
Ja, ich kann mich da eigentlich Lexi in jedem Punkt nur anschließen. Würde mir auch wünschen, dass einfach viel mehr Aufklärung betrieben wird oder wurde dann in meiner Wunschwelt, was auch die Konsequenzen angeht, was Lexi auch schon erzählt hatte, dass es nicht nötig ist, 48 Kollektionen im Jahr herauszubringen, dass jeder die er dann eh nicht tragen kann. Und dass sich jedem mal bewusst wird, dass dafür halt, wie gesagt, Leute sterben oder Menschen sterben aufgrund von Pestiziden, die anfallen, Wassermangel, dass einfach kein Grundwasser mehr vorhanden ist und dass Leute endlich mal realisieren, dass die Nachhaltigkeit halt das wichtigste und größte Thema ist, damit die Welt überhaupt noch bestehen kann.
Halt auch im sozialen Bereich, was Jule halt auch gerade noch angeschnitten hat. Es passiert ja schon viel in die Richtung, dass darüber gesprochen wird, was die Missstände der Modebranche zum Beispiel sind. Es wird aber trotzdem weiterhin hingenommen und das kann es halt einfach nicht sein. Also die tolle Vorstellung, die wir irgendwie haben, dass die Fast-Fashion-Industrie irgendwann nicht mehr besteht, muss man realistisch gesehen einfach, ja, auch ehrlich zu sich selbst sein, das wird nicht passieren. Aber da müssen halt die großen Gameplayer einfach mitmachen und ihre Produktionsstätten nachhaltiger gestalten. Sie müssen Menschen fair bezahlen. Sie müssen Arbeitsplätze so schaffen, dass sie sicher sind. Also wir reden hier halt einfach von grundlegenden, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, die nicht schwierig sind umzusetzen. Aber es wird halt einfach nicht gemacht und das ist sehr frustrierend zu sehen.
Ja. Ist euch das in eurer Arbeit auch schon be begegnet? Also, dass ihr irgendwie Produktionsstätten gesehen habt oder die vielleicht ausgeschlossen habt oder wahrgenommen habt, warum da die Arbeitszustände so sind?
Also wir persönlich waren jetzt noch nicht vor Ort bei einer Produktion, dadurch, dass wir halt das auch noch nicht in Anspruch genommen haben, dass wir irgendwo produzieren lassen. Deswegen können wir dazu, glaube ich, gar nicht so viel sagen.
Nee, also für uns selbst war es halt einfach nie eine Möglichkeit, bei, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, solchen Produktionsstätten produzieren zu lassen. Also natürlich beschäftigen wir uns auch viel in der Freizeit damit. Wir gucken extrem viele Dokumentationen. Wir sind generell sehr, sehr tief in der Materie und in dem Thema drin. Also wir sind uns dessen bewusst, wo diese Produktionsstätten sind und was da alles falsch läuft. Aber dadurch, dass es halt bei uns im Konzept einfach, wie gesagt, gar kein Thema war, dass wir das irgendwie mit aufnehmen oder da produzieren lassen, waren wir jetzt, wie Jule auch schon gesagt hat, einfach noch nie nah dran.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das voll schwierig ist, da wirklich ranzukommen und zu
Ja.
sehen, wie das wirklich ist.
Vor allem das dann auch verarbeiten zu können. Ich
Ja.
glaube, wir sind beide sehr empathisch
Ja.
und würden das, glaube ich, gar nicht so gut verkraften können und müssen da erstmal 3 Monate Pause machen wahrscheinlich.
Ja, also es schmerzt halt so schon, wenn man sich das über einen Bildschirm irgendwie anschaut und dann wirklich noch explizit vor Ort zu sein. Ich glaube, ja, das ist extrem schwer. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, wie es für die Menschen sein muss, die da täglich halt hinkommen müssen zum Arbeiten. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, es ist halt auch nicht so einfach, da dran zu kommen. Also die haben ja jetzt nicht irgendwie so einen Tag der offenen Tür, wo man sich die ganzen Missstände mal irgendwie anschaut. Kann, das ist halt eben auch was, was mit zum Greenwashing reinzählt. Also es passiert extrem viel hinter geschlossenen Türen, worüber nicht gesprochen wird, was natürlich nicht nach außen hin getragen wird.
Was aber irgendwie trotzdem jeder weiß.
Genau.
Aber alle wissen darüber Bescheid, aber es wird totgeschwiegen.
Ja.
Beziehungsweise es ist anscheinend egal. Und das ist das, was mich immer sehr frustriert.
Mhm. Und halt auch wütend macht und traurig auf allen Ebenen. Das ist ja furchtbar.
Mhm. Ja, voll. Ja, ich finde es gerade ganz schwierig, so quasi woanders hinzukommen nochmal, weil das einfach, ja, weil es einfach schon auch sehr betroffen macht. So. Also, ich habe mit Lucia Mayar ja auch über Rana Plaza gesprochen, weil das irgendwie auch so für sie ein Moment war, wo sich was verändert hat. Und auch mit der Astrid von Einzelstück. Und genau, also so diese Zustände zu sehen, wie unsere Kleidung produziert wird, ist einfach schon sehr heftig. So. Genau.
Ja. Also das war, um mal ganz an den Anfang zu springen, da haben wir auch darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns selbstständig gemacht haben mit unserem kleinen Label. Das war, ob unterbewusst oder bewusst, natürlich auch ein riesiger Punkt. Also, dass wir einfach wissen, wie die Fashionbranche, also der Großteil der Fashionbranche einfach funktioniert. Und das wäre für uns, ja, verwerflich gewesen, fast schon in dieser Branche zu arbeiten, wenn man sich dessen bewusst ist, was da halt passiert. Und das meinte ich halt auch vorhin mit dieser Verantwortung, die wir selbst tragen. Es kann sich ja nur etwas ändern, wenn man selber dann auch was anders macht und halt nicht einfach mit in die Branche reingeht und für Unternehmen arbeitet, die es einfach nicht besser machen, im Gegenteil, sondern nur noch schlimmer.
Mhm. Wie geht's ihr mit dieser Wachstumslogik um und so quasi diesen Anspruch, vielleicht auch als kleines Label größer werden zu wollen? Welche Gedanken macht sie euch da dazu?
Also ich habe ja vorhin, wie du auch gerade schon gesagt hast, gesagt, dass es in meiner Idealvorstellung so wäre, dass mehrere kleine Labels sich am Markt behaupten und dass das so das ist, wie es funktionieren sollte. Wir haben da tatsächlich auch viel drüber gesprochen. Also wir müssen dazu sagen, Jule und ich sind ja nun ein Mini-Unternehmen noch. Also wir sind hier halt wirklich jeden Tag zu zweit vor Ort und machen im Unternehmen halt wirklich alles selbst. Natürlich haben wir den Anspruch, dass wir unser Label größer machen. Also wir möchten unser Team erweitern. Wir hatten zwischenzeitlich auch ein paar PraktikantInnen und möchten mit unserem Unternehmen natürlich wachsen. Also wir haben für die Zukunft auf jeden Fall geplant, Lex & Jules ein bisschen größer zu machen. Was ich vorhin mit der Aussage meinte, ist, dass ich es so schade finde, dass es halt diese gigantischen Unternehmen gibt, die sich extrem behaupten und es dahingehend den kleinen Labels sehr schwer machen teilweise. Und ich finde, kleine Labels sind auch Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben, also jetzt nicht nur ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen, sondern kleine Teams und ja, Labels, die halt im Vergleich zu dem riesigen Markt halt einfach noch klein sind. Also unser persönlicher Anspruch ist, glaube ich, dass wir über die Jahre auf jeden Fall wachsen möchten. Also unsere Kollektion zum Beispiel erweitert sich halt auch stetig. Wir machen Schritte, dass wir ein bisschen größer werden, dass wir unser Team erweitern. Also doch, wir haben schon den Anspruch, stetig zu wachsen.
Hm. Ich glaube, du hast da gerade eine spannende Unterscheidung gemacht so zwischen so riesigen, gigantischen Unternehmen und eben, es sind ja dann immer noch eigentlich kleine Unternehmen, auch wenn man jetzt zum Beispiel 10 MitarbeiterInnen hätte oder so.
Genau.
Genau, voll. Ja, cool. Gibt es noch was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was euch aber wichtig ist zu teilen oder zu sagen?
Boah, ich glaube, es war alles Wichtige dabei auf jeden Fall schon.
Ja. Das ist halt, also bei uns war es ein bisschen schwierig, das ist halt unser absolutes Herzensthema. Also das ist ja jetzt hier nicht nur unsere Arbeit, deswegen könnten wir da, glaube ich, den ganzen Tag mehrere Tage drüber sprechen. Das
könnte auch ausarten.
Genau. Also es gibt einfach so viele Themenbereiche, die super interessant sind, die dazugehören. Vielleicht ist das halt auch so ein spannendes Ding, dass manche Menschen noch eine falsche Vorstellung haben, was eigentlich zu einem Beruf des Modedesigners heutzutage halt dazugehört. Also es ist ja nicht nur, dass wir hier sitzen und vielleicht in so einer Vorstellung so ein paar Modeillustrationen machen und das dann entwerfen und nähen. Das ist ja viel, viel mehr und halt diese ganzen sozialen Themen, die dazugehören, Werte, die sich auch teilweise neu definieren. Ja, das ist einfach ein ganz riesiges und super spannendes Thema, wo wir jedem ans Herz legen würden, sich da mal vielleicht auch näher mit zu beschäftigen, weil es geht uns einfach alle was an. Also jetzt nicht explizit unser Label, sondern die Modeindustrie, in der sich halt einfach sehr viel noch ändern muss, in der sich auch schon viel verändert. Also es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema.
Und es kommt jeden Tag was Neues dazu.
Genau.
Also wir sitzen hier auch eigentlich täglich und reden darüber, was wieder Neues so los war. Und haben dann auch freudige Gespräche, aber halt auch super frustrierende, wo man dann einfach in den Tag startet und sich erstmal denkt, so ja, okay, cool.
Ja.
Warum ist das alles so? Und ich glaube, wir können uns da sehr, also ja, wir sind halt so tief drin, dass wir uns da wirklich drüber aufregen können, uns aber auch freuen über bestimmte Sachen. Das sind alle Gefühle mit dabei und das jeden
Ja.
Tag mit was Neuem auf jeden Fall.
Was war was, wo ihr euch gefreut habt in letzter Zeit drüber?
Worüber haben wir uns gefreut?
Also jetzt auf unser Label bezogen, passieren einfach gerade viele, viele Dinge, die uns weiter nach vorne bringen. Ich kann jetzt noch nicht so ganz explizit darüber reden. Ich kann nur so ein bisschen anteasern. Also wir haben ja seit September unseren eigenen Laden. Das war eine riesige Freude und ist auch nach wie vor eine riesige Freude. Also das klingt jetzt sehr cheesy, aber jeden Tag hier reinzukommen ist halt einfach eine Freude. Und die Chance zu haben, etwas zu verändern, ja, gibt uns halt auch irgendwie die Motivation. Also auf unser Label gesehen passiert einfach gerade sehr, sehr viel, wo wir uns drüber freuen. Jetzt so im größeren Kontext würde ich vielleicht sagen, also wir verfolgen ja zum Beispiel auch sehr viele kleinere Labels. Wir sind da einfach ein riesiger Fan von und auch vor allem frauengeführte Labels finden wir halt auch super spannend. Und da gibt es halt auch jeden Tag News und neue Labels, die irgendwie kommen oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die sich auch selbstständig machen oder die nächsten Schritte mit ihrem Label gehen. Und wir freuen uns da einfach sehr für. Also wir finden es mega spannend, dass Menschen ihren eigenen Weg irgendwie gehen, was das Berufliche angeht. Ja, und da sind wir immer sehr freudig und interessiert mit dabei.
Und vielleicht können wir auch noch sagen, ich glaube, uns macht es immer unglaublich glücklich, wenn Feedback zu unseren
Ja.
Kleidungsstücken kommt. Also jedes Feedback macht uns glücklich, egal wie groß oder klein es ist. Aber es ist natürlich super schön zu hören, wie glücklich manche einfach mit unseren Teilen sind, wie bezüglich auch der Qualität. Wir haben zum Beispiel übelst oft jetzt gehört mit unserem T-Shirt, dass der Stoff sich unglaublich weich auf der Haut anfühlt und dass der nicht groß gewaschen werden muss, dass der liegt, wie er soll, dass der nicht dünner wird. Das ist natürlich immer Balsam für unsere Seele.
Ja, daran sehen wir halt einfach, dass das funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und wie Jule auch schon gesagt hat, dieses Feedback ist halt einfach elementar wichtig für uns. Und vielleicht weiß man das von außen auch nicht so, aber wenn wir zum Beispiel eine neue Google-Bewertung bekommen, was für uns unglaublich wichtig ist, sitzen wir hier halt und freuen uns einfach extrem doll darüber. Also, wie schon gesagt, sind wir halt nach wie vor in der Aufbauphase und ich glaube, da gibt es einfach noch viele Punkte in dem ganzen Prozess, die nach wie vor einfach sehr spannend sind und noch nicht langweilig werden.
Ja, danke euch für eure Zeit und eure Antworten und das Gespräch. Es war sehr schön.
Danke für die
Genau.
Einladung.
Sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute für euer cooles Label.
Vielen
Danke
Dank. Sehr.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen.
Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.